Über diesen Andachten am Beginn unseres Tages steht dieses Wort merkwürdig. Gedanken, Anstöße zum Nachdenken. Ich möchte also gerne, dass Sie den Ausführungen nachdenken. Merkwürdig heißt würdig sich zu merken. Wir kennen das Wort merkwürdig oft in anderen Zusammenhängen. Das ist aber eigenartig. Der verhält sich so merkwürdig, komisch. Ich möchte es einmal positiv versuchen, Ihnen zu vermitteln. Merkwürdig, würdig sich das zu merken, dem nachzudenken. Das Wort, das als Stichwort bei Ihnen hängen bleiben soll, ist dieses Wort befehlen. Befehlen, anbefehlen. Die Andacht würde fast ein bisschen besser passen auf den morgigen Tag. Morgen ist Michaelistag, wo es eigentlich um Engel geht. Und meine Überlegungen heute Morgen kreisen auch etwas um Engel. Ich möchte Ihnen einen Psalm lesen, einer der beiden Psalmen, in denen Engel vorkommen. Und zwar, wenn Sie Ihre Bibel haben, dabei haben, können Sie aufschlagen, ist Psalm 91. Da finden wir auch unser Stichwort. Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pestilenz. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die im Mittag Verderben bringt. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Nun kommt unser Stichwort, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Mag sein, dass wir mit den Bildern, die hier der Psalmist gebraucht, in unserem technischen Zeitalter nicht mehr so viel anfangen können. Obwohl sie einen Inhalt vermitteln, der im Blick auf unsere Sehnsüchte, die wir in uns tragen, genau das anspricht. Schirm, Schutz, Burg, Fittiche, Flügel, also ein Phänomen von Geborgenheit. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Heißt also, jeder von uns, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, jeder von uns ist eingeladen in diese Geborgenheit. Und zwar ist das eine Geborgenheit, die Gott anbietet, die ihre Gültigkeit hat für alle Lebenslagen. Ob das Anfechtung ist. Anfechtung ist ja ein Zeichen dafür, dass ich Vertrauen als Besitz habe. Sonst würde mir Vertrauen nicht streitig gemacht. Anfechtung ist immer ein positives Zeichen, dass da lebendiger Glaube da ist. Oder ob es Anfeindungen sind um des Glaubens willen. Ich habe das in den wenigen Stunden, die ich hier bin, da und dort schon gehört, wie mancher unter Ihnen, der im Lehrbereich, in der Schule tätig ist, dass der Wind etwas intensiver ihm entgegenweht im Blick auf Vermittlung von Glaubensinhalten. Oder ob es um Krankheit geht. Wer bleibt, ist in diesem Psalm ein Stichwort. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, auch in Bedrängnis, auch in Anfechtung, auch in den Fragen, warum, wozu, der erfährt, er macht diese persönliche Erfahrung, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Es kommt tatsächlich in der Anfechtung, in der Krise, ganz wesentlich auf diese personale Beziehung zu Gott an. Ich sage bewusst heute Morgen personale Beziehung, nicht persönliche. Wir sind, ich sage das auch pauschal jetzt, wenn der Schuh nicht passt, brauchen sich nicht anzuziehen, sonst stolpert er. Aber nicht wenige stehen in der Gefahr, zu einer individualistischen Nachfolge zu kommen. Mit diesem persönlich. Ich tue jetzt eine Liedstrophe etwas verunstalten, so hat es der Dichter nicht gemeint. Wenn ich dich nur habe, wenn du mein nur bist. So hat er es nicht gemeint in dieser Betonung. Aber eine personale Beziehung ist nicht nur dieses Ich tue dich für mich, nur für mich in Beschlag benehmen. Sondern die personale Beziehung trägt auch in der Krise im Bild vom Leib Verantwortung für den anderen. Deswegen bricht manche Glaubensgemeinschaft auseinander und kommt in Krisen, weil man in eine individualistische Nachfolge getreten ist und ganz vergessen hat oder im Vergessen ist, dieses einer trage des anderen Last. Aus diesem meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe, kommt diese personale Beziehung zu Gott, die aber auch die Verantwortung für den anderen im Auge hat. Wenn ich sagen kann, ich gehe einfach an diesem Psalm entlang, du bist meine Zuversicht, dann weiß ich, ich habe ein einzigartiges Gut, das ich dem anderen anbieten darf. Was mein Erleben ist, darf dein Erleben werden. Mein Gott sprechen zu können und das auch in Bedrängnis ist und bleibt die notwendige Verbindung. Dann darf ich auch warum fragen, wie mein Herr, mein Gott, warum? Da bin ich an der richtigen Adresse mit meinem Warum. Ich klage nicht nebulös, ich klage vor ihm. Mein Gott, Ich bin auch jetzt in deiner Hand geborgen, obwohl ich alle die Wege, die ich nicht verstehe, die Anfechtung, die Pfeile, alles, was da geschossen wird, die Pestilenz, ich verstehe es nicht. Und doch bleibt das mein Gott, ich bin in deiner Hand. Ich möchte es einmal so formulieren und sagen, wir vertrauen Gott in dem Maß unseres Glaubens, in dem Maß er Wirklichkeit für uns ist. In dem Maße, wie Gott für mich Wirklichkeit ist. Ich glaube ja nicht an die Bibel, ich glaube nicht an ein Dogma, nicht an eine Lehre, nicht an eine Kirche. Ich glaube an diesen Herrn Jesus Christus. Er hat das Sagen in meinem Leben. Und in dem Maße, wie er für mich Wirklichkeit ist, in dem Maße vertraue ich ihm. Und damit hängt eine andere Kausalität zusammen für unser Leben. Ganz verschieden ist daher natürlich auch das Ausmaß von Glauben und Vertrauen. Es geht darum, dieses Vertrauen, diese Beziehung zu diesem Herrn zu pflegen. Diese personale Beziehung, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott. Du bist der Allmächtige. Du bist so allmächtig, dass du dich deiner Allmacht begeben kannst und wirst Mensch auf dieser Erde. Aber nicht der eigene Glaube ist eine Gefahr. Nicht der eigene Glaube spricht so. Nicht der eigene Glaube produziert Vertrauen. Man kann Frucht nie produzieren. Frucht wächst. Deswegen auch Krisen als reife Zeiten. Gott vertraut uns, dass wir ihm vertrauen. Gott vertraut uns, dass wir ihm vertrauen. Deswegen kann unser Glaube eigentlich nicht weniger von ihm erwarten, als er uns zusagt. Das hängt natürlich mit meiner personalen Beziehung mit ihm zusammen, mit meiner Liebe. Wo ich liebe, wo ich einen Menschen liebe, vertraue ich ihm. Da kommt Geborgenheit in alle Ungeborgenheit hinein. Der Psalmist, und das kann jeder von uns nur auf seine eigene Lebenslage übertragen, der Psalmist nennt nun Bilder, die ihm zu schaffen machen, wo er zu kämpfen hat, wo er von der Krise hin und her geworfen wird, wo Labilität eintritt, wo sein Vertrauen schwankend wird. Und das tut mir schon so wohl dann wiederum, dass es im Alten wie im Neuen Testament gilt, dass diesem Missverständnis entgegengetreten wird, als kenne der Glaubende keine Krise, keine Not des Leibes, der Seele und des Geistes, als sei der Glaubende nicht hin und her geworfen, als sei er nicht angefochten, als kenne er nicht diesen Wechsel, dass er heute dankbar, froh ruft, Herr, ich glaube, und morgen schreit er, hilf mir, hilf meinem Unglauben. Und doch ist es immer wieder, liebe Geschwister, die Frage, du bist mein Gott, auf den ich hoffe. Ich komme zu dir mit meinen Fragen, mein Gott. Heißt also, und das ist so frohmachend, wenn wir es in der Konsequenz dann durchziehen, kein noch so raffiniert angelegter Plan böser Menschen kann, kann mich aufs Kreuz legen, weil Christus bereits aufs Kreuz gelegt worden ist. Kann mich zu Fall bringen. Kein Irrtum kann mich von Gott so wegführen, dass es keinen Weg gäbe zu ihm zurück. Keine Sünde kann mich so tödlich infizieren, dass nicht Christi Blut mich rein machen könnte. Bleiben, um das noch einmal zu betonen, bleiben ist dieses Stichwort, hat diese zentrale Bedeutung, um zu erfahren, was Vers 4 dann steht. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, Zuversicht wirst du haben unter seinen Flügeln, seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Gehen wir noch einmal in das Bild dieses Psalmes. Solche Zuversicht ist wohltuend. Vielleicht haben die meisten unter uns das schon erlebt, wie die Nacht Gedanken und Bilder des Herzens, der Seele verzerrt. Wer nachts zu grübeln beginnt, grübelt anders als am Tage. Da kommen Zerrbilder, da kommen Ängste. Aber auch tagsüber, nicht diese Pfeile, von denen er spricht, die da aus dem Dunkeln geschossen kommen. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Man muss das anwenden. Man muss das anwenden, wie es unser Herr getan hat. Er hat sich gewehrt gegen diese Pfeile mit diesem "Es steht geschrieben". Weiche von mir, es steht geschrieben, Matthäus 4,4. Um dann zu erleben, wenn 1000 fallen zu seiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ich sage das jetzt einmal sehr ungeschützt und formuliere das einmal so. Treffen, mit der Gefahr tödlich zu treffen, wird es nur den, der nicht bleibt. Der nicht immer wieder seinen Schutz in der Geborgenheit dieses Gottes sucht. Nun kommt dieser Vers, aus dem unser Stichwort heute Morgen ist. Es ist Gottes Absicht, mit uns zu sein auf allen unseren Wegen. Ich weiß nicht, ich sprach ja gestern Abend kurz davon, dass unser Glaube von unserem Gottesbild geprägt ist. Ich weiß nicht, welche Vorstellung Sie haben, wenn Sie beten. Ob Sie meinen, der Herr Jesus würde alles selbst unternehmen für Sie. Ja, ich muss das mal so nüchtern, konkret einfach ansprechen. Nein, der Herr Jesus hat seine Angestellten. Der ist also nicht für Sie und mich ständig selbst auf Achse. Er hat seine Angestellten, seine Engel. Sie sind nach dem Hebräerbrief die dienstbaren Geister, die er ausgesandt hat, um denen, die auf dem Weg zur Ewigkeit sind, zu helfen, beizustehen, dass sie wirklich an diesem Ziel ankommen. Ich bedauere es in einem ganz hohen Maße, dass in der Zeit der Esoterik, des New Age-Denkens, das Gut dieser Engel kaum in Verkündigung der Gemeinde Jesu vorkommt. Man spricht von Geistern und Geisteskräften und Geisteswesen. Ich kam darauf, als ich in Urlaub vorvergangenen Jahres in einer Bibliothek war und meterweise Esoterikliteratur sah und mir sagte, welch eine Schande für die Gemeinde Jesu, dass sie das, was sie hat, unterschlägt, was ich nicht herbeiholen muss, sondern was gute, dienstbare Geister sind. Billy Grahams Geheimagenten, sein Buch. Angestellte Gottes. Und die, ich habe heute Morgen in ihrem Gesangbuch, als ich Lieder suchte für diesen Tag, auch Luthers Morgen- und Abendsegen mir noch einmal angesehen. Nicht? Da musste noch etwas. Nur mal so als eingeschoben. Jetzt kommt es. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Es geht nicht nur um Gottes Fürsorge, sondern es geht um Gottes Vorsorge. Nicht nur Fürsorge, auch Vorsorge. Denen gegenüber, die sprechen, mein Gott, auf den ich hoffe. Wenn ich vorhin gesagt habe, Gott vertraut uns, dass wir ihm vertrauen, dann möchte ich analog dazu einen anderen Satz formulieren. Wer bei Gott seine Zuflucht sucht, wer Gott zu seiner Zuflucht macht, findet Gott als den, wo er Zuflucht hat. Das ist Vertrauen, das Belohnung in sich trägt. Nämlich die Erhörung der Verheißung, dass niemand, der sein Vertrauen wegwirft, Vertrauen erleben kann. Wer aber Vertrauen übt, wird die Erfahrung machen, dass Gott die Verheißung hält. Und, das mag vielleicht ein gewisses Aha-Erlebnis bei Ihnen auslösen, ich wünsche es wenigstens, rechnen Sie doch einmal ab heute bewusster mit diesen dienstbaren Geistern Gottes, mit seinen Engeln. Hebräer 1,14, sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, die das Heil ererben sollen? Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie über unserem Leben wachen. Dieses Wort befohlen dürfen wir in zweierlei Hinsicht verstehen. Unser Vater im Himmel hat seine dienstbaren Geister angewiesen, für uns da zu sein, auf uns zu achten, uns zu umsorgen. Und daraus resultiert das andere, wir sind vom Vater diesen Engeln anbefohlen. Er hat ihnen befohlen, auf uns zu achten, und wir sind ihnen anbefohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Tun Sie doch einmal, vielleicht an einem Sonntagnachmittag oder wenn Sie Zeit haben, etwas mehr als eine halbe Stunde, tun Sie doch einmal diesen Psalm Wort für Wort buchstabieren. Man liest darüber weg, auch was ich eben gelesen habe, auf allen deinen Wegen. Auf allen deinen Wegen. Man muss das aufnehmen in sein gottvertrauendes Denken. Da ist kein Weg zunächst einmal ausgenommen. Er hat befohlen, dass sie mit dir sind. Das heißt nicht, dass wenn wir auf falschen Wegen gehen, wir getrost auf diesen falschen Wegen weitermarschieren können. Nein, vielleicht haben Sie die Geschichte in den vergangenen Wochen bewusst zur Kenntnis genommen, nicht von diesem sprechenden Esel. Normal sprechen eigentlich nur Menschen, aber dieser Esel mit dem Biliam, der hat ja auch gesprochen, nicht? Und der Biliam hat gemeint, du blödes Tier, warum hinderst du mich denn da? Nicht? Völlig Klappe zu, nicht? Dass Gott ihm was sagen wollte, war
der Engel des Herrn auf diesem Weg dabei, hat sich nämlich in den Weg gestellt. Er hat befohlen, auf allen deinen Wegen mit zu sein. Aus dem Schriftzusammenhang, und das kann so froh machen, aus dem Schriftzusammenhang wissen wir haben nicht nur mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Vergessen wir oft. Wir sollen an Jesus glauben und mit dem Bösen rechnen. Also Epheser 6, 12. Mit den bösen Geistern unter dem Himmel, da werden Schlachten geschlagen. Und als ich, wie gesagt, vor etwa 2 Jahren auf diese Thematik gestoßen bin, es ist daraus dann auch ein Büchlein entstanden, wunderbar geborgen, habe ich einige Bibelarbeiten und theologische Reflexionen darüber entstehen lassen. Da wurde mir deutlich, dass ich bisher über diese Textstellen hinweggelesen habe. Dass viel mehr als mir bewusst war, in der Bibel von Engeln die Rede ist. Dass plötzlich auch Dinge, die ich vorher auch gelesen habe, aber nicht begriffen habe, dass diese Geschichte aus Daniel oder Hesekiel ist es, wo eine Gebetserhörung Verzögerung erfährt, weil der Engel erst an einer anderen Stelle noch eine Schlacht schlagen muss. Und dann erst, und davon hat natürlich der, der gebetet hat, Herr, hilf mir, keine Ahnung, es wird ihm dann gesagt, ich konnte nicht früher kommen, ich konnte nicht früher da sein, ich musste dort für dich im Grunde genommen noch erst diese Schlacht schlagen. Wir werden wahrscheinlich einmal, wenn wir unseren Herrn von Angesicht zu Angesicht schauen, staunen, anbeten, dass Engel für uns Verschwörungen aufgedeckt haben, dass sie Angriffe vereitelt haben, dass sie Kämpfe für uns ausgefochten haben. Das kann ein völlig neues Phänomen in unser Vertrauen zu Gott bringen. Da werden auch die Bilder vom Schutzengel, nicht das Süßliche, wenn man das durchgeht, die Kirchengeschichte, nicht am Ende sind die pausbäckischen Engel da. Das hat mit dem Engel der Bibel nichts zu tun. Oder wenn wir an Weihnachten wieder dieses Gezirbe in den Kaufhäusern hören, das hat damit gar nichts zu tun. Es ist was völlig anderes. Es ist ja schon etwas Interessantes, dass mit diesem Satz, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass dieser Satz bei unserem Herrn Jesus Christus vom Teufel gebraucht wird. Nur mit dem einen Unterschied, dass er die Passage auf allen deinen Wegen weglässt. Dass er Jesus zu einer Machtdemonstration verführen will. Und Jesus wehrt sich wieder mit diesem Es steht geschrieben. Heißt also, wir müssen bleiben, fest verwurzelt sein im Worte Gottes. Bleiben. Und dann kommt es, da verließ ihn der Teufel, Matthäus 4, 11, und siehe, da traten die Engel zu ihm und dienten ihm. Mir ist, sollte einem eigentlich vorher auffallen, nach so vielen Jahren in der Nachfolge Jesu stehen und so vielen Jahren predigen, mir ist das aber, wie gesagt, erst vor 2 Jahren aufgefallen, dass in allen heilsgeschichtlichen Geschehnissen, die bereits waren und die kommen werden, Engel eine Rolle spielen. Und was mir jetzt nicht vorher aufgefallen war, dass es eine heilsgeschichtliche Begebenheit gibt, wo keine Engel da sind. Ja, dort, wo er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Kreuz ist weder vorher noch nachher sind Engel da. Auf dem Weg dorthin sind sie noch da. Ich könnte befehlen, dass meine Heerscharen kämen. Wissen Sie, auf diesem Hintergrund ist mir noch einmal für mich in seiner Tiefe deutlich geworden, was wirklich die Verlassenheit, die Jesus durchgemacht hat. Selbst seine dienstbaren Geister hatte der Vater im Himmel zurückgenommen. Er war allein mit ihrer und meiner Schuld, mit der Sünde der ganzen Welt. Wir sollen erleben, weil der Vater im Himmel den Engeln befohlen hat, mit uns zu sein und uns den Engeln anbefohlen hat, dass sie auf uns Acht haben. Wir sollen erfahren, dass sie dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Es gibt auch für ein Kind Gottes auf dem Weg der Nachfolge viele Stolpersteine. Und wenn Sie an gestern Abend sich noch einmal erinnern, je nach körperlich, seelisch, geistlicher Verfassung, wenn da Ebbe eintritt, dann kommen die Stolpersteine plötzlich sichtbar heraus. Vorher floss das Leben einfach drüber. Mein Schiff floss drüber. Jetzt, wo Ebbe eintritt und keine Flut mehr ist, bin ich mehr angepackt, an diese Riffe anzuschlagen. Stolpersteine, Bilder gehen jetzt etwas durcheinander bei mir. Stolpersteine, heißt es, sollen dir aus dem Weg geräumt werden. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann will ich dich auch tragen. Sie kennen ja diese in der Zwischenzeit sehr publik gewordene Geschichte von diesen Fußspuren. Ach so, ist das aber doch manchmal in unserem Herzen, dass wir sagen, Herr, du hast doch versprochen. Und plötzlich sehe ich, du willst immer bei mir sein, und plötzlich sehe ich nur noch eine Fußspur. Wo warst du denn? Merken Sie unser rebellisches Herz da drin? Und er sagt dann, da habe ich dich getragen. Deswegen keine zwei Fußspuren mehr. Nicht ich war weg, nicht ich habe dich verlassen. Nein, ich habe dich getragen. Damit aber jetzt nicht jemand eine falsche Konsequenz daraus zieht, weil dann schleicht, und das ist nicht selten, der Teufel durch die Hintertür rein. Nicht? Wir haben ihn da vorne rausgejagt. Da müssen wir die anderen Türen zumachen. Nicht, dass jemand jetzt denkt, ja, wie ist das aber? Ich bin aber doch zu Fall gekommen. Wie ist das aber? Ich habe ja doch Anfechtung. Wie ist das aber? Ich hänge ja doch mitten in der Krise drin. Das ist damit nicht gesagt. Wenn ich das jetzt vielleicht versuche, sehr einfach auszudrücken, dann nehmen Sie es nicht als banal hin, aber als so einfach. Und sehr oft ist das Einfache im Glaubensleben das Schwerste. Nicht, dass wir versagen, ist das Schlimme, sondern wenn wir über dem Versagen verzagen, und es mit Jesus nicht neu wagen. Nicht, dass wir versagen, nicht, dass wir stolpern, nicht, dass wir fallen, sondern wenn wir über dem Stolpern, Fallen, Niederlagen erleiden, wenn wir darüber verzagen und es mit Jesus nicht neu wagen, dann wird es problematisch. Auch wenn wir in einer Leistungsgesellschaft leben, und das macht auch nicht Halt vor Brüdern und Schwestern, gilt das Evangelium trotzdem. Gott liebt uns nicht wegen unserer Leistung, sondern trotz unseres Versagens. Und Helmut Thielicke hat einen, davon ist mein Satz abgeleitet, hat einen wunderbaren Satz geprägt. Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll sind. Wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt. Er liebt zuerst. Es ist hier also gesagt, wenn Gott seinen Engeln befiehlt, dass sie Acht haben auf allen unseren Wegen, auch wenn unser Fuß ins Stolpern kommt, auch wenn Satan uns in die Ferse stechen sollte, das Stolpern ist nicht von vornherein dazu programmiert, dass wir liegen bleiben. Das in die Ferse stechen ist nicht das tödliche Gift. Wenn wir zu dem Bleiben wiederfinden, der Einladung zu ihm zu kommen, Folge leisten. Oder ich will es einmal, damit es nicht als Druck entsteht, wenn wir uns festhalten lassen. Ich kenne in meinem Leben Situationen, da hatte ich nicht mehr die Kraft, ihn festzuhalten. Aber Gott sei Dank, er hat mich festgehalten. Dass ich mich festhalten lasse, um dann zu erleben, was Römer 8 am Ende steht. Nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Ich komme zum Schluss unseres Psalmes. Hier ist noch einmal von dem Beter zusammengefasst, was auch für uns in Krisensituationen unseres Lebens beitragen kann, dass Krisen zu reife Zeiten werden. Es ist eine Kausalität in diesen zueinander geordneten Sätzen. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, das ist wesentlich, dass ich die Adresse weiß. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Heißt also ihn anrufen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Lieben, seinen Namen kennen, ihn anrufen. Und dann kommt seine Zusage, ich bin bei ihm. Ich bin bei ihm in der Not, welchen Namen sie trägt. Ich will, das ist ein Entschluss, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Diesen letzten Gedanken werden wir nachher in der Bibelarbeit noch einmal aufnehmen. Wir dürfen, Geschwister, über den Etappen das Ziel unserer Jesus-Nachfolge nicht aus den Augen verlieren. Das ist auch eine Not unserer Tage. Man predigt einen Jesus als Nothelfer für heute. Das ist aber eine Reduzierung des Heils, das in Christus begründet ist. Der ist nicht primär ein Nothelfer für heute, sondern er ist der, der mich zum ewigen Leben, das ist ein Qualitätsbegriff, das ist nicht zeitloses Leben, das ist ein Qualitätsbegriff. Und das ist der Schluss unseres Psalmes. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihm zeigen mein Heil. Jesus, ich bin gekommen, dass Sie Leben im Überfluss haben. Luther, Leben und volles Genüge. Leben im Überfluss. Johannes 10, 10 oder 10, 11. Das ist dieses Angebot und dazu hat Gott auch seine Angestellten, denen er sagt, hier, pass auf sie, auf ihn und denen wir anbefohlen sind. Gründe zum Frohwerden, um in Krisen nicht aufzustecken, sondern wieder aufzustehen. Das ist ganz wesentlich, wieder aufzustehen, weil er mir zusagt, ich bleibe bei dir.